Wenn Menschen leiden, werden viele Worte gemacht, Erklärungen, Deutungen, fromme Ratschläge. Das Buch Hiob zeigt, wie selbst ernsthafte Gläubige dabei an Gottes Herz vorbeireden können. Mit Elihu tritt ein weiterer Ratgeber auf, überzeugt von seiner Einsicht, und doch bleibt seine Sicht eng und gesetzlich. Gerade im Vergleich zum klaren Evangeliumslicht des Neuen Testaments lernen wir, wie gefährlich geistlicher Stolz ist und wie sehr wir Gottes Offenbarung in Christus brauchen, um Leid und Korrektur richtig zu verstehen. Zorn, Stolz und die Grenzen menschlicher Weisheit. Elihus Auftritt ist von Anfang an von Spannung durchzogen. Er ist zornig auf Hiob, weil dieser sich im Recht sieht, und zugleich zornig auf die drei Freunde, weil sie Hiob verurteilen, ohne ihm überzeugend antworten zu können. So heißt es, da entbrannte der Zorn Elihus, gegen Hiob entbrannte sein Zorn, weil er sich selbst für gerechter hielt als Gott. Und gegen seine drei Freunde entbrannte sein Zorn, weil sie keine Antwort fanden und doch Hiob verurteilten. Er wartet zwar, weil er jünger ist, doch sein Inneres ist nicht still, sondern aufgeladen. Er beschreibt sich selbst als voll von Worten, als jemanden, in dem der Geist drängt und der wie ein Weinschlauch kurz vor dem Bersten ist. Diese Bilder zeigen, wie stark ihn der Zorn antreibt. Er will reden, weil es in ihm brennt, nicht, weil er vor Gott gereift und geklärt wäre. Elihu hielt sich für weise, doch in seinem Zorn gegen Hiob und dessen drei Freunde handelte er sehr töricht. Es ist nicht weise, vor Zorn zu brennen. Wir müssen lernen, langsam zum Zorn zu werden. Wenn wir zornig sind, sollten wir nichts unternehmen. Damit tritt etwas ans Licht, das uns näher ist, als wir gern zugeben, Zorn, der sich als Eifer für die Wahrheit ausgibt, und Stolz, der sich im Gewand geistlicher Einsicht zeigt. Elihu betont seine Aufrichtigkeit und Weisheit, doch der Ton seiner Rede verrät eine innere Überlegenheitshaltung. Er spricht über Gott, ohne selbst klein vor Gott zu werden, er redet über Hiob, ohne dessen Leid wirklich zu teilen. Die Schrift stellt dem eine andere Haltung gegenüber, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Weisheit zeigt sich nicht zuerst im Scharfsinn unserer Argumente, sondern darin, dass wir uns vor Gott beugen und den anderen höher achten als uns selbst. Elihu ist uns darum nicht nur Warnbild, sondern Spiegel. Hinter seinem Eifer steht der Wunsch, gehört zu werden, Recht zu behalten, endlich Ordnung in die verworrene Debatte zu bringen. Doch gerade darin enthüllt sich die Grenze menschlicher Weisheit, sie bleibt an das eigene Ich gebunden. Sie kann analysieren, urteilen, zurechtweisen, aber sie vermag nicht zu heilen. Worte, die aus verletztem Stolz hervorgehen, mögen theologisch korrekt klingen und doch eine Atmosphäre schaffen, in der der andere sich nicht aufgehoben, sondern verurteilt fühlt. So kann geistliche Rede, wenn sie vom eigenen Ego durchzogen ist, mehr zerstören als aufbauen. Im Licht des Evangeliums wird deutlich, wie anders wahre Weisheit aussieht. Sie ist untrennbar mit der Gesinnung Christi verbunden, von der es heißt, dass er sich selbst entäußerte und die Gestalt eines Knechtes annahm. Die Weisheit Gottes trat in Christus nicht brüllend und fordernd auf, sondern sanftmütig und von Herzen demütig. Paulus beschreibt sein eigenes Ziel so, doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Wo Christus zum Gewinn wird, verliert das Rechthaben seine Macht über uns, und der Zorn, der sich so leicht mit geistlichem Eifer maskiert, wird entlarvt. Da entbrannte der Zorn Elihus, gegen Hiob entbrannte sein Zorn, weil er sich selbst für gerechter hielt als Gott. Und gegen seine drei Freunde entbrannte sein Zorn, weil sie keine Antwort fanden und doch Hiob verurteilten. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Die Auseinandersetzung um Hiob macht sichtbar, wie eng Zorn, Stolz und geistliche Rede beieinander liegen können. Elihu zeigt, wie leicht wir in der Überzeugung, das Rechte zu verteidigen, von innerer Verletztheit und Selbstbehauptung getrieben werden. Doch im Licht des Evangeliums wird unsere Lautstärke relativiert und Christus als Maßstab für wahre Weisheit aufgerichtet. Seine Gesinnung, sanftmütig, dienend, bereit, sich selbst zurückzunehmen, stellt unsere Motive in Frage und öffnet einen Weg, auf dem unser Reden weniger von hitzigem Eifer und mehr von geerdeter Liebe bestimmt ist. So wird jeder Konflikt, jede hitzige Diskussion zu einer Einladung, nicht die eigene Brillanz auszustellen, sondern Christus als die eigentliche Weisheit Gottes zu gewinnen. Korrektur ohne Evangelium, was Elihu über Gott sagt und was fehlt. Elihu setzt bei etwas an, das tatsächlich einer Korrektur bedarf. Hiob hatte sein eigenes Leben im Rückblick als im Wesentlichen untadelig beschrieben und empfand Gottes Handeln ihm gegenüber als feindliche, unverständliche Attacke. Elihu zitiert und widerspricht: Ich bin rein, ohne Übertretung, ich bin lauter, und keine Ungerechtigkeit ist an mir. Siehe, er findet Anlässe zur Feindschaft gegen mich, er betrachtet mich als seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock, er beobachtet alle meine Pfade. Elihu macht deutlich, wenn ein Mensch sich so absolut rechtfertigt und Gott zugleich in die Rolle des ungerechten Gegners drängt, stimmt etwas nicht im Bild von Gott und Mensch. Er erinnert Hiob daran, dass Gott größer ist als der Mensch und sich nicht von uns zur Rechenschaft ziehen lassen muss. Elihu wies Hiob zurecht und sagte ihm, dass er im Unrecht sei, wenn er behaupte: Ich bin rein, ohne Übertretung, ich bin lauter, und keine Ungerechtigkeit ist an mir. Nach Elihu irrte Hiob auch, wenn er sagte: Siehe, er findet Anlässe zur Feindschaft gegen mich, er betrachtet mich als seinen Feind, er legt meine Füße in den Stock, er beobachtet alle meine Pfade. Nachdem er erklärt hatte, dass Gott größer ist als der Mensch, fuhr Elihu damit fort, Hiob zu tadeln, indem er ihn fragte: Warum haderst du mit ihm, da du sagst, dass er auf keines seiner Geschäfte Antwort gibt? In einem weiteren Schritt zeichnet Elihu nach, wie Gott nach seiner Beobachtung mit Menschen umgeht. Er spricht davon, dass Gott einmal und zum zweiten Mal redet, durch Träume, durch innere Warnungen, durch Leid und Krankheit, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und vor dem Verderben zu bewahren. Leid erscheint bei ihm vor allem als pädagogisches Instrument Gottes, das den Menschen demütigt, zurechtweist und zurückholt. Darin liegt ein wahrer Kern: Die Schrift kennt Leid als Zucht des Herrn, der, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Elihu erinnert daran, dass hinter manchem Schmerz eine rettende Absicht Gottes stehen kann, die größer ist als das unmittelbare Erleben. Dennoch zeigt sich bei genauerem Hinsehen eine Einseitigkeit. Elihu spricht über Gottes Wege, als ließen sie sich in ein geschlossenes Schema fassen. Er legt fest, wie Gott zu reden habe, und ordnet das Leid Hiobs relativ zügig in sein Deutungsraster ein. Gerade hier berührt Elihus Rede die Grenze menschlicher Weisheit, sie arbeitet mit richtigen Bausteinen, Gottes Größe, Gottes Zucht, die Begrenztheit des Menschen, doch sie setzt diese Bausteine so zusammen, dass Gott letztlich erklärbar, durchschaubar, berechenbar erscheint. Der Gott, der Hiob begegnen wird, ist anders, er sprengt die Kategorien der Freunde und Elihus, ohne sich selbst zu widersprechen. Er bleibt der Gerechte und Barmherzige, doch er ist größer als ihre Systeme. Im Licht des Evangeliums wird sichtbar, was Elihu nicht sehen konnte. Er kennt Gott als den, der durch Leid zurechtweist, aber er kennt nicht den Gott, der selbst in das Leid hinabsteigt. Er weiß, dass Gott größer ist als der Mensch, aber er ahnt nicht, dass dieser Gott Mensch wird und sich in Christus mit unseren Schmerzen identifiziert. Am Kreuz zeigt sich eine Gerechtigkeit, die nicht darin besteht, dass Leid nur als Zucht verteilt wird, sondern darin, dass der Gerechte für die Ungerechten leidet, um sie zu Gott zu führen. Die Perspektive des Neuen Testaments ist daher nicht, Leid ausschließlich als Erziehungsmaßnahme zu deuten, sondern darin eine Gelegenheit zu sehen, Christus zu erkennen und mit ihm verbunden zu werden. So schreibt Paulus, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ich bin rein, ohne Übertretung, ich bin lauter, und keine Ungerechtigkeit ist an mir. Siehe, er findet Anlässe zur Feindschaft gegen mich, er betrachtet mich als seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock, er beobachtet alle meine Pfade. Denn Gott redet einmal und zum zweiten Mal, doch man beachtet es nicht, im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, in Schlummer auf dem Lager, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Warnung an sie, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren. Er bewahrt seine Seele vor der Grube und sein Leben davor, in den Spieß zu rennen. Elihu erinnert daran, dass Gott größer ist als der Mensch und Leid nicht sinnlos ist. Er verfehlt jedoch die Tiefe, in der Gott sich im Evangelium offenbart, als der, der selbst in das Leiden eintritt und seine Gerechtigkeit im Kreuz Jesu öffentlich macht. Dadurch wird deutlich, wie anfällig unsere Deutungen sind, wenn sie sich mit korrekten Einzelaussagen begnügen, ohne den Blick auf Christus als Mitte von Gottes Wegen zu richten. Wer sich von Christus her neu ausrichten lässt, sieht Leid nicht mehr nur als Lektion, sondern als geheimnisvollen Ort der Begegnung mit dem Herrn, der seine Kinder durch alles hindurch zur Gemeinschaft mit sich ruft. So wird Elihus begrenzte Weisheit zu einem Fingerzeig auf den, in dem alle Wege Gottes ihr Ziel und ihre Erklärung finden. Vom Worten geplagt sein zum Wort der Weisheit, lernen, in Christus zu reden. Elihu beschreibt eindrucksvoll, was in ihm vorgeht, bevor er das Wort ergreift, denn ich bin voll von Worten, der Geist meines Inneren bedrängt mich. Siehe, mein Inneres ist wie Wein, der ohne Entlüftung ist, wie neue Schläuche, die im Begriff sind zu bersten. Ich will reden, damit ich Luft bekomme. Sein Reden entspringt einem inneren Druck, einem Drängen, das sich entladen muss. Er ist überzeugt, dass seine Worte endlich Klarheit bringen, dass seine Einsicht Gewicht hat. So kündigt er an, meine Worte sollen die Aufrichtigkeit meines Herzens sein, und was meine Lippen erkennen, sollen sie aufrichtig sagen. Die Tonlage lässt keinen Zweifel, hier spricht jemand, der sich im Besitz einer besonderen Perspektive weiß und diese nun über andere ausbreitet. Wenn wir uns erst beruhigen, bevor wir im Zorn reden oder handeln, werden wir davor bewahrt, törichte Fehler zu machen. Damit berührt Elihu ein Grundproblem menschlichen Redens über geistliche Dinge, die Legitimation, zu sprechen, wird aus der Stärke des subjektiven Eindrucks abgeleitet. Weil es in ihm drängt, weil er überzeugt ist, die Verhältnisse besser zu verstehen als die anderen, sieht er sich berechtigt, ja verpflichtet, ausführlich zu reden. Er verweist sogar auf Gottes Geist als Quelle seiner Worte, doch die Art, wie er sich durchsetzt, zeigt, wie eng in seinem Erleben geistliche Berufung und persönlicher Rededrang verschränkt sind. Nicht alles, was in uns stark ist, ist schon Wort des Geistes, nicht jede innere Spannung ist ein Auftrag, ausführlich zu sprechen. Das Neue Testament zeichnet einen anderen Maßstab. Es betont die Qualität des Redens mehr als die Intensität des inneren Drucks. Paulus beschreibt seinen Dienst nicht als Entladen eines vollen Herzens, sondern als Ausdruck einer Beziehung zu Christus. Sein oberstes Ziel ist nicht, sich Luft zu schaffen, sondern Christus zu gewinnen und in ihm gefunden zu werden und in ihm angetroffen werde, wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit, die aus Gott und aufgrund des Glaubens ist. Aus dieser Position heraus konnte er sagen, dass sein Reden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit bestand, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Entscheidend ist nicht, wie sehr es in uns drängt, sondern wer in uns der eigentliche Redende ist. Von hier aus gewinnt auch unser alltägliches Sprechen eine neue Ausrichtung. Das Wort Gottes ist nicht nur Information, sondern lebendig, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es erreicht Herzen, nicht weil der Sprecher so bewegt ist, sondern weil der Geist Gottes es gebraucht. Wo Christus Inhalt und Ziel unserer Rede wird, tritt das Bedürfnis zurück, sich selbst zu profilieren oder die eigene Sicht durchzusetzen. Stattdessen wächst ein innerer Raum, in dem wir warten können, bis der Herr wirklich ein Wort schenkt, und wenn er es tut, wird es oft schlichter, leiser, aber zugleich wirkungsvoller sein, als alles, was unser eigener Eifer hervorbringen könnte. Denn ich bin voll von Worten, der Geist meines Inneren bedrängt mich. Siehe, mein Inneres ist wie Wein, der ohne Entlüftung ist, wie neue Schläuche, die im Begriff sind zu bersten. Ich will reden, damit ich Luft bekomme, ich will meine Lippen öffnen und antworten. Meine Worte sollen die Aufrichtigkeit meines Herzens sein, und was meine Lippen erkennen, sollen sie aufrichtig sagen. Elihus Rededrang spiegelt eine weit verbreitete Haltung, was innerlich stark ist, gilt als autorisiert. Das Neue Testament stellt dem die Frage entgegen, ob unser Reden in Christus verankert ist und vom Geist Gottes geformt wird. Wo Christus zur Mitte wird, verliert das Bedürfnis, sich zu entladen oder durchzusetzen, an Macht. Stattdessen entsteht eine Haltung, in der Hören und Warten ebenso wichtig werden wie das Sprechen. So reift das Wort der Weisheit heran, nicht als Produkt innerer Spannung, sondern als Frucht der Gemeinschaft mit dem Herrn, der unsere Herzen ordnet und unsere Lippen so gebraucht, dass andere nicht unsere Wichtigkeit, sondern seine Gegenwart wahrnehmen. Herr Jesus Christus, vor dir bekennen wir, wie schnell wir mit vielen Worten reagieren, wenn wir Leid sehen oder Unrecht empfinden, und wie leicht wir dabei uns selbst statt dich in den Mittelpunkt stellen. Danke, dass du dich nicht wie Elihu über uns erhebst, sondern als leidender Gottesknecht in unsere Dunkelheit hinabgekommen bist und am Kreuz eine tiefere Gerechtigkeit offenbart hast, als wir aus uns selbst jemals verstehen könnten. Öffne unser Herz für deine Weisheit, die in Schwachheit und Demut sichtbar wird, und lehre uns, in Prüfungen nicht gegen dich zu hadern, sondern dich besser kennenzulernen. Erfülle unser Inneres mit deinem Geist, damit unser Reden von deiner Liebe, deiner Wahrheit und deinem Trost geprägt ist und Menschen nicht niederdrückt, sondern zu dir hin aufrichtet. In allem, was wir sagen und denken, sei du unser Maßstab, unsere Kraft und unser Trost. Amen.